Die Inflation geht runter und die Party geht weiter. Das jedenfalls könnte man sagen, wenn man auf die aktuellen Zahlen aus Deutschland schaut. Der DAX auf Rekordjagd und die anderen Märkte sehen ähnlich aus. Und damit ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Könnte es jetzt tatsächlich wirklich in die Mega-Rallye übergehen oder sollte man eher vorsichtig sein? Der Frage werden wir uns jetzt widmen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da und begrüße Sie ganz herzlich hier zur neuen Folge in der Marktwoche und ich gehe direkt ins Thema rein, denn ohne großes Drumherumreden schauen wir uns mal an, was in der vergangenen Woche los war, nämlich am Donnerstag mit dem Verbraucherpreisindex für Deutschland. 1,9% sind es geworden. Nicht 2,1 wie erwartet, nicht 2,3 wie im Vormonat, sondern für den August 1,9%. Offen gesagt, wirklich bemerkenswert, denn damit sind wir unter dem Inflationsziel der EZB und im Endeffekt sind wir genau da, wo wir ja eigentlich auch hin wollen oder hin sollen, zumindest wenn es nach der EZB geht. Muss jeder natürlich selbst beurteilen, inwieweit man da selber auch zustimmt. Aber nichtsdestotrotz, da bewegen wir uns hin. Das könnte tatsächlich bedeuten, dass die EZB so langsam, aber vielleicht sogar sicher, das ganze Thema Zinssenkung nochmal wieder ins Auge nehmen muss. Einfach, weil die Inflation runtergeht. Und das ist etwas, was doch durchaus interessant sein kann. Denn wenn es in der Eurozone genauso aussieht, wenn es in Deutschland so aussieht, wenn in den USA die Inflation runtergeht, dann dürfte sicherlich der Markt mit einem Feuerwerk seitens der Zinsen sprechen, von der Zinswende sprechen. Und danach sieht es offen gesagt in den Märkten aus, denn alles strebt nach Norden. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit es hier tatsächlich so weitergeht oder ob wir mit einer Pause rechnen können, einem Fehlausbruch rechnen können und vielleicht sogar nochmal ein Dip kommt, den man dann zum Einstieg nutzen kann. Also da schauen wir uns gleich mal an. Vorher aber nochmal wirklich in die Daten, in die einzelnen Themen rein. Am Montag, im vergangenen Montag, der IFO-Geschäftsklimaindex negativ, aber nicht so negativ wie die Erwartungen, leicht unter dem Vormonat, aber alles in allem irgendwie, noch okay. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das können Sie vielleicht ebenfalls so beurteilen. Dieses richtig gut ist die Stimmung natürlich in der Wirtschaft nicht. Das lässt sich relativ leicht ablesen. Von daher muss man solche Zahlen natürlich auch nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz für den DAX durchaus auch dann wieder der Ansatz, entsprechend weiter zu steigen und diese Zahlen eben auch für bare Münze zu nehmen. Dann das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland erwartungsgemäß negativ, minus 0,1%, heißt also nach wie vor eigentlich Schrumpfung, muss man auch ganz klar sagen, und Schrumpfung heißt nichts anderes als Rezession. Ja. Und das ist etwas, was so ein bisschen im Widerspruch steht mit dem IFO-Geschäftsklimaindex und irgendwie gefühlt ja auch mit dem steigenden DAX. Ja, wie passt das zusammen? Und ich sage es nochmal, weil ich hatte es in den letzten Videos auch schon mal gesagt, da gab es ja mal den Kommentar, die Börse geht ja auf die Zukunft, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, da freue ich mich schon richtig drauf, auf diese glorreiche Zukunft. Ja, also Scherz beiseite, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was macht der Markt tatsächlich aus diesen Zahlen? Und ich sage es nochmal, momentan will der Markt einfach rauf, komme, was da wolle, und dann kann man eben auch solche Feinheiten vielleicht mal einfach links liegen lassen. Ja, dann Rohöllagerbestände, da gehen wir mal einfach drüber hinweg. Das war am Mittwoch nicht wirklich bestimmte Thema, aber das einzige Thema. Und dann eben am Donnerstag die Inflationsrate für Deutschland, wie gesagt, mit 1,9%. Durchaus interessant. Und das ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich nachhaltig ist oder ob das einfach aufgrund leicht gesunkener oder gesunkener Energiepreise, was dann letzten Endes ja auch mit dahinter steckt, ob das dann vielleicht über andere Güter, die in so einem Warenkorb drin sind, sich nochmal wieder relativiert. Dann gehen wir die Arbeitslosenquote am Freitag. 6% haben wir da unverändert. Und wie gesagt, das ist ja auch schon ein bisschen länger so, die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Da sehen Sie, sind wir auch ein bisschen unter der Prognose gewesen. Ja, ein bisschen ist gut, also deutlich unter der Prognose gewesen. Und dann geht's in die Inflationsrate aus der Eurozone, 2,2%, wie erwartet, deutlich unter dem Vormonat. Und damit schon so in die Richtung des Inflationsziels seitens der EZB. Und das ist genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Ja, für die kommende Woche wartet auch wieder so einiges auf uns. Auf der einen Seite am Montag Labor Day in den USA, ja, der Tag der Arbeit. Da wird eben nicht gehandelt, ne, zumindest nicht was die Aktien angeht. Darf man sich ein bisschen, ja, mit anderen Märkten beschäftigen oder mehr über Analyse lernen. Und da geht es am Dienstag los, so richtig mit den USA. Einkaufsmanager-Indizes stehen zu Buche am Montag dann auch nochmal aus Deutschland, na, was ein bisschen auch dann abbildet, wie stark die Wirtschaft ist. Da darf man auch mal ein bisschen genauer hinschauen. Am Mittwoch ebenfalls die Einkaufsmanager-Index oder der Index für Dienstleistungen aus Deutschland. Na, das ist immer so ein Gradmesser, der dann sicherlich auch ein weiterer Baustein im Gesamtbild ist. Dann am Donnerstag die Erstanträge Arbeitslosenhilfe aus den USA. Da darf man auch durchaus mal raufschauen, sollte diese Zahl eben, naja, steigen, heißt also mehr Erstanträge da sein, spricht das eben nicht unbedingt für eine starke Wirtschaft und umgekehrt. Ja, also so mit der Faustregel kann man sich auch solchen Daten dann mal nähern und dann aus den USA auch am Donnerstag nochmal die Einkaufsmanager-Indizes und Rohöllagerbestände. Tja, eigentlich relativ moderat, ja, also relativ ruhig. Wie gesagt, die meisten Themen sind die Einkaufsmanager-Indizes und dann ist es ganz gut, wenn wir dann am Freitag nochmal das haben, was im Endeffekt die Märkte immer wieder ganz gut bewegt, zumindest wo wieder Volatilität reinkommt, nämlich die Non-Farm Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Da wird einer deutlichen Steigerung gerechnet. Schauen wir mal, ob es so hinhaut. Und auch die Arbeitslosenquote aus den USA leicht gesunken erwartet, heißt also von 4,3 auf 4,2%. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, nochmal, sage ich auch immer mal wieder, dann zeigt das ein deutlich robusteres Bild der Wirtschaft, als dass man in den USA ist, dass man das hier eben aktuell in Deutschland hat. Aber gut, soweit zu den Zahlen und so ausgerüstet können wir nochmal einen ganz schnellen Blick auf das FedWatch-Tool werfen, um dann direkt in die Charts reinzugehen. Ja, 30% der Befragten sehen da einen Zinsschnitt auf 5,0%, heißt also einen halben Prozentpunkt, den man hier schon erwartet, runterzulaufen. Denn nochmal, aktuell sind wir bei 5,25% bis 5,5%, und 70% der Befragten gehen einfach von einem moderateren Schritt aus, 5,0% bis 5,25%. Ja, ein Viertelprozentpunkt wird erwartet als Senkung. Ja, ich denke, darauf kann man sich auch so langsam einschießen. Sind ja noch rund 2 Wochen bis zur FED-Sitzung. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich auch dann auf die 0,25% einpendelt. Das kann ich mir eben vorstellen, wird eben auch momentan eingepreist. Weniger die 0,5%. Jetzt haben wir natürlich die Situation, sollte wieder erwarten, eben tatsächlich die FED dann am 18. September auf die, ja, 0,5%-Punkte kommen, tja, dann sehen wir sicherlich nochmal eine heftige Bewegung in den Märkten, weil das dann eben noch nicht so eingepreist ist. Also damit kann man im Endeffekt auch mit dem FedWatch-Tool ein bisschen was anfangen, um zu sehen, okay, was wird denn jetzt eigentlich gespielt, ja, worauf richten sich die Marktteilnehmer ein. Und dann ist es natürlich recht sinnvoll, auch das Ergebnis dann zu beobachten und zu schauen, im Endeffekt, was gesprochen wird, also wie sieht die Realität, wie sehen die News aus und wie reagiert der Markt dann in der Anpassung der Preise auf diese News. Also soweit zum FedWatch-Tool. Und jetzt können wir mal direkt in die Charts gehen. Und ich habe mal ein bisschen anderes Chartbild mitgebracht. Ich habe mal ein bisschen was anderes hier reingelegt. Da muss ja nicht immer John Bollinger sein, dürfen ja auch mal andere Sachen mit im Bild sein. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier so alles im Endeffekt haben. Also ich habe ihn mitgebracht hier in Rot, etwas dicker, der Simple Moving Average, also der einfache geleitete Durchschnitt 200, und zwar Tage. Und der einfache geleitete Durchschnitt hier in, was ist das, lila, dünner, 200 Wochenlinie. Also die rote Tage, die andere Woche. Und hier habe ich die Slow Stochastic mitgebracht, in der Standardeinstellung 14 Perioden, die wir dann hier entsprechend haben. Also ganz Standard, so wie man es im Chartprogramm findet. Jetzt können wir gucken, was wir damit letzten Endes anfangen. Im Endeffekt, was wir hier sehen, ist, dass die 200-Tage-Linie auch in so einem Wochenchart durchaus interessant ist. Schauen Sie, wie hier auch immer wieder mal die entsprechende Wende dabei ist. Das zieht sich natürlich dann auch im Tageschart hin. Ja, so ein Tiefpunkt ist ein Tiefpunkt, im Tag genauso wie in der Woche. Nichtsdestotrotz ist es ja hier interessant zu sehen, dass eben der Abprall auch im Wochenchart zum Hammer hier dann ausgebildet wird. Jetzt gerade in jüngster Vergangenheit, Anfang August ebenfalls mit einem schönen Hammer, ja, nach dem letzten Flash-Crash, den wir da hatten im Unterstützungsbereich. Und sowas sieht immer ganz angenehm aus. Es gibt zusätzliche Sicherheit hier für eine Entscheidungsfindung, wenn man dann eben so eine Dinge miteinander kombiniert. Das ist das eine. Die 200-Wochen-Linie ist relativ weit entfernt vom aktuellen Kursgeschehen. Das darf man jetzt nicht übergewichten oder überwerten vielmehr. Denn am Ende 200 Wochen ist auch schon mal ein bisschen. Ne? Das sind ungefähr 4 Jahre. Da braucht man jetzt nicht erwarten, dass der Kurs da regelmäßig hinläuft. Aber nichtsdestotrotz ist es durchaus interessant, mal zu sehen, wie weit wir im Endeffekt von dem Durchschnitt, vom wirklich langfristigen Durchschnitt entfernt sind. Aber auch vom langfristigen Durchschnitt, wenn man auf den Tag geht, sind wir schon ein gutes Stück entfernt. Das heißt, im Endeffekt kann man mal schauen, wann dann die Korrektur kommt, um den Durchschnitt wieder ein bisschen anzugleichen. Zumal der Durchschnitt ja auch über die Seitwärtsbewegung so langsam durch die Berechnung halt auch hochgezogen wird. Ja, muss man eben auch dazu einfach mal ganz klar sagen. Dann sagt uns die Slow-Stochastik, dass wir eine Divergenz haben. Schauen Sie mal. Ja, wir haben hier noch das Hoch im überkauften Bereich, das erste Hoch vom 2. April, in der 2. April 24 aus der Woche. Und dann wurde das neue Allzeithoch gar nicht mehr mit einem Hoch in der Stochastik begleitet. Das darauf folgende Hoch, das ist kein Allzeithoch, war aber doch auf ähnlichem Level, hatte ein noch tieferes Hoch in der Stochastik zur Folge. Und jetzt sind wir noch dabei, dieses Hoch auszubilden. Ja. Also wir sind ja noch hier in der Aufwärtsbewegung. Es könnte tatsächlich so sein, dass wir dieses Szenario jetzt durchbrechen. Aber ich finde es immer wichtig, hier darauf hinzuweisen, eine solche Divergenz, selbst wenn es aus einer Seitwärtsbewegung kommt und nur so Mini-Hochs nochmal dabei sind, eine solche Divergenz weist schnell und gerne mal darauf hin, dass eben diese Hochs und diese Aufwärtsbewegung halt nicht wirklich auf stabilen Fundament ist. Aber ich sage es nochmal, wir sind hier aus einer Seitwärtsbewegung rausgekommen, da darf man das jetzt nicht ganz so drastisch bewerten. Ja, es ist anders hier, wenn man zum Beispiel schaut auf den Mai 2023, wo wir dann eben tatsächlich aus einer Aufwärtsbewegung über eine negative Divergenz dann auch in die Korrektur gelaufen sind. Ja, also das kann man sich dann auch immer mit anschauen, um eben so ein bisschen gewarnt zu sein. So, was heißt das jetzt für uns in der praktischen Anwendung? Also nach der Theorie kommt die Praxis und die bedeutet im Endeffekt, wir sind in der vergangenen Woche hier auf Allzeithochniveau gelaufen. 19.018 Punkte gab es im Höchstpunkt und damit sind wir genau auf dem Niveau des vergangenen Allzeithochs, haben das bestätigt in dem Fall. Und wurden im Endeffekt wahrscheinlich nur durch die Schlussglocke daran gehindert, ein neues Allzeithoch zu machen. Denn Sie sehen es, hier ist nicht wirklich viel Korrektur gewesen. Ja, also von daher ist durchaus noch das Potenzial da, nochmal weiter nach oben zu laufen. Und ich glaube, darauf kann man sich auch erstmal einstellen. Im Endeffekt, die Idee, die ich in der letzten Woche präsentiert habe, bleibt auch weiterhin gültig. Ich gehe davon aus, dass der DAX noch ein Stück weiterläuft. Und der Einfachheit halber nehme ich einfach mal so die typischen runden Zahlen, die auch gerne angelaufen werden. Hier in dem Fall rund 19.500 Punkte. Spätestens da, auch aus der psychologischen Sicht heraus, gehe ich davon aus, dass der Markt korrigiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon ein bisschen eher passiert. Das heißt also für die praktische Anwendung, dass ich jetzt mit Long-Positionen sehr, sehr vorsichtig wäre. Warum? Zumindest wenn es um Neueinstieg geht. Warum? Weil natürlich hier nach 4 Wochen scharfer, massiver Rallye das Tief bei 17.110 Punkten liegt und damit braucht man irgendwie schon gute 1.000, fast 2.000 Punkte, fast 2.000 Punkte Stop-Loss und wenn man dann vernünftige Chance-Risiko-Verhältnis ausarbeiten will, dann reden wir mal dann über fast 21.000 Punkte und die sind doch noch ein bisschen weit weg. Ja, also von daher wäre ich jetzt eher verhalten und würde eher darauf gehen, auf einen Rücksetzer zu warten und sich dann halt über das neue Tief abzusichern. Ja, das wäre so eine Idee, das bedeutet aber auch, etwas Geduld mitzubringen und vielleicht auch mit dem Ausbruch hier sich etwas vorsichtig oder zurückhaltend zu zeigen. Müssen Sie natürlich für sich beurteilen, aber das ist so die Idee, die ich hierzu habe. Deshalb bleibt es einfach mit dieser Zeichnung unverändert und der Ausbruchsbereich oder der Bereich, wo ich gerne sehen möchte, dass das Ganze bestätigt wird, ist dann eben hier bei rund 19.000 Punkten, 18.900 Punkten, also da, wo wir jetzt eigentlich sind, nach dem Ausbruch, dann die Korrektur, der Pullback, und dann wäre dann zu beurteilen, inwieweit es Sinn macht, dort einen Einstieg zu suchen. Wir gehen mal in den Tageschart rein, und der Tageschart, der sagt uns im Endeffekt, dass die Korrektur durchaus, ein bisschen größer machen, durchaus auch angebracht ist. Ja, schauen Sie mal, wir haben ja seit Anfang August sind wir im Endeffekt mit zwei negativen Tagen hier versehen worden, und seitdem rennt der DAX nur hoch. Heißt also, ja klar, der ist im überkauften Bereich, und zwar deutlich im überkauften Bereich, Stochastik ganz weit oben, und die Stochastik fängt zumindest schon mal an, sich zu kreuzen im überkauften Bereich. Das heißt, hier könnte tatsächlich die Korrektur schon mal kommen. Ob sie jetzt allerdings so tief geht, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt zumindest mal kurzfristig die 18.650, 18.600 glatt, na, je nachdem, nochmal testen, um dann von dort aus hochzulaufen. Na, das wäre tatsächlich das aktuell gesehene Maximum, weil Sie sehen, die Dynamik ist da. Ja, das kann vielleicht auch nur eine einzige rote Kerze sein, eine Einperiodenkorrektur, und dann könnte die Rallye weitergehen. Und das wäre dann, wenn man hier auf die letzte Einperiodenkorrektur schaut, tatsächlich so eine Möglichkeit, um Einstieg zu finden. Ja, weil das hier, wenn man ins tiefere Zeitfenster geht, ist ja eine Abwärtsbewegung, die dann wiederum aufgelöst wird. Das ist die Korrektur. Ja. So, also das wäre so der Punkt. Das heißt, im Tageschart kann man da mal schauen, wo sich dann so eine Situation ergibt. Da darf gerne auch die Kerze eine entsprechende Rolle spielen. Und da muss man mal gucken, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Dann gehen wir in die Schweiz. Und zwar habe ich hier, wie in allen anderen Charts, die jetzt kommen, auch entsprechend die Indikatoren oder den Oszillator noch mit drin und die kleinen Durchschnitte. Und ich nehme jetzt ja auch mal diese ganzen Zeichnungen raus. Na, ist ja doch ein bisschen viel. Und auch hier die Rallye im SMI ist stark. Wir sind hier jetzt nicht durch das Allzeithoch durchgebrochen. Da brauchen wir noch ein bisschen für. Aber wir stehen am Hoch und am Widerstandsbereich hier am Hoch von der Woche vom Mitte Juli, vom 15. Juli. Da sind wir dran oder knapp drüber. Und jetzt gilt es eben darum, auszubrechen und ans Allzeithoch ranzulaufen. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, auch nach einer kurzen Korrektur. Die muss dann auch kommen, weil der Markt, Sie sehen selbst, sehr, sehr überkauft ist. Und dann darf gerne das Allzeithoch kommen. Und die 13.000 Punkte sind sicherlich dann mal so als Zielidee zu beobachten. Ja, darauf kann man dann mal schauen. Einfach weil der Markt sicherlich, wenn er schon mal auf das Allzeithoch geht, dann den Sprung sucht, um dann tatsächlich auch mal eine andere Zahl zu sehen, nämlich statt der 12 die 13. Vom Oszillator her, von der Slow Stochastik her, sehen Sie ja, wir sind nach wie vor eine längere Zeit hier schon im überkauften Bereich. Selbst als die Korrektur dann kam, sind wir nur ganz, ganz kurz in den neutralen Bereich reingelaufen und laufen schon wieder hoch in den überkauften Bereich. Heißt also, im Endeffekt ist der SMI sehr, sehr stark, momentan fast schon überhitzt und damit anfällig für eine Korrektur. Sie wissen aber auch, dass natürlich ein Oszillator, nur weil er überkauft ist, noch lange nicht zeigt, dass der Markt fallen muss. Ja, der Markt muss gar nichts, das wissen wir auch. Ja, Sie sehen es auch hier, dass wir 2021 eine lange Zeit wirklich im überkauften Bereich waren und der SMI ja trotzdem weiter gestiegen ist. Also insofern muss man natürlich sich mit dem Oszillator auskennen oder mit dem Wesen der Oszillatoren auskennen, um das dann halt auch entsprechend einordnen zu können. Nichtsdestotrotz, es mahnt zur Vorsicht und darf durchaus dann mit einer Korrektur auch begleitet werden. Damit gehen wir in die Nikkei. Was passiert in Japan? In Japan nach der Riesenwochenrallye von Anfang August, vom 5. August, wo hier wirklich Tausende von Punkten durchschritten wurden, und der darauffolgenden Woche zeigt man sich nach wie vor sehr, sehr, sehr verhalten. Ja, also so ein Anstieg, so eine Rallye will auch erstmal verarbeitet und verdaut werden. Im Endeffekt gilt auch hier das Gleiche, wie ich auch schon im DAX gesagt habe. Ich kann die Zeitung eigentlich so liegen lassen und direkt hier übertragen, weil jetzt sind wir hier am Widerstandsbereich. Es mag noch ein bisschen hochgehen, so auf die vielleicht 39.250, 300 Punkte, vielleicht 500. Ja, das ist relativ nah beisammen alles, um dann idealerweise nochmal zu korrigieren. Also das wäre tatsächlich auch wünschenswert, Und dementsprechend lasse ich das einfach mal so stehen. Sollte es zu keiner Korrektur kommen, dann sehe ich den Nikkei im direkten Lauf auf die 40.000, 41.000, also in dem Bereich der letzten Hochs. Ob es dann allerdings schon für das neue Allzeithoch reicht, das muss man dann sehen. Ich kann mir genauso vorstellen, dass wir dann hier nochmal abprallen im Bereich von 40.000, 41.000 Punkten und dann sowas haben wie ein Dreifach-Top, was nicht unbedingt wünschenswert wäre, aus dem einfachen Grund, dann hat sich nämlich dieser Widerstand manifestiert und der Ausbruch hier auf neue Höhen sollte und würde sich dann als Fehlausbruch rausstellen, der im besten Fall den Nikkei in eine Seitwärtsbewegung schickt, wenn es gut läuft, auf 37.000, 37.200, 300 Punkte, ja, und damit hier an die 200-Tage-Linie, also in dem Bereich dessen. Ja, also das wäre so eine Situation, die man dann mal anschauen darf und anschauen muss auch, hängt aber natürlich dann davon ab, wie sich der Nikkei halt hier in dem Bereich von rund 41.000 Punkten verhält. Damit gehen wir in die USA. Tja, und die USA, ich habe gerade gesehen, Kamala Harris hat leicht die Nase vorn in den Umfragen. Das bedeutet jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich gerade mal gar nichts. Aber Sie sehen es daran natürlich, wie hart umkämpft und umstritten logischerweise das Präsidentenamt in den USA ist. Und dass es eben alles andere als einfach ist, jetzt zu sagen, wir haben den oder die Gewinnerin oder Gewinner, sondern, man darf sich jetzt darauf einstellen, dass die Börse das versucht einzupreisen, was dann halt im Herbst passiert bei den Präsidentschaftswahlen. Das bedeutet, dass auch ein Allzeithoch im S&P 500 durchaus mit der Korrektur quittiert werden darf, die dann vielleicht ein Stück runtergeht, da wo wir ungefähr jetzt auch schon mal waren, wieder bei rund 5.600 Punkten, so in dem Dreh, das kann man sich dann vorstellen, um dann eben einfach wieder hochzulaufen, mit etwas Unsicherheit auch weiter zu glänzen, einfach um der Unsicherheit halt auch gerecht zu werden, weil klar, wenn man auf Donald Trump setzt, Wirtschaftsstärke und kauft, und es wird eben nicht Donald Trump, dann hat man sich ja verschätzt. Ja, und wenn man auf Kamala Harris setzt und eben andere Themen der Wirtschaft dann dementsprechend bevorzugt und Kamala Harris wird es nicht, dann wird es auch wiederum schwierig. Heißt also, dass in einem solchen relativ engen Umfeld der Markt dann durchaus verhalten reagieren dürfte. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich nochmal dann die Fed-Sitzung mit der erwarteten Zinssenkung. Ja, und in der Gemengelage bewegen uns, heißt also, ich würde mich persönlich eher auf eine sehr, sehr unruhige, volatile Zeit einstellen in den US-Märkten, und zwar in allen Märkten, das sind ja von den gleichen Themen betroffen, mit einer durchaus positiven Tendenz, aber eben mit zwei Schritte vor und einem zurück. Ja, und das ist das, was wir jetzt ja auch in der letzten Woche gesehen haben. Wir haben hier im Endeffekt so einen Hanging Man mitten in der Aufwärtsbewegung, ging es mal runter. Da wurde sogar nochmal ein Tief gebildet, also die Vorwoche durchbrochen. Ja, 5.565 haben wir und dann ging es nochmal 4 Punkte weiter runter. Ein schöner Fehlausbruch nach unten, um dann wieder hochzulaufen. Darauf würde ich mich jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich eher einstellen. Und wer dann eben aktiv handelt, darf gerne etwas aggressiver seine Gewinne mitnehmen, um sie eben auch zu sichern. Also über den Punkt darf man sich dann gerne Gedanken machen, dass man eben wirklich sagt, okay, ich lasse es jetzt nicht ewig laufen, sondern ich richte mich darauf ein, dass das, was aufgebaut wird, wieder abgebaut wird, in die andere Richtung läuft. Ja? Also eigentlich ein echtes Trading-Klima ohne große Erwartungshaltung, dass es jetzt super weit läuft. Ja? Das hier mal zum S&P 500. Ständer Blick in den Tageschart. Hier kommen wir aus der Seitwärtsbewegung raus mit dem Tief, mit dem Durchbruch nach unten. Der Fehlausbruch, das ist der Hanging Man, der sich daraus gebildet hat. Und momentan sieht es eben danach aus, dass wir aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen. Und im Endeffekt ist es genau das Szenario wie aus der Vorwoche, nur dass sich das dann jetzt hier eben so langsam aufbaut. Und damit lasse ich das alles so stehen, wie es ist. Blick in die Stochastik. Wir sind im überkauften Bereich schon die ganze Zeit, eigentlich schon seit Mitte August. Und diese sollte jetzt auch erstmal beibehalten werden, bis wir dann eben hier auf die 5.724 laufen. Denn wir stehen im Endeffekt ja eh kurz vorm Allzeithoch. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass wenn es erreicht wird, dass es dann auch wieder korrigiert wird und in einem moderaten Bereich sich dann erstmal der Kurs seitwärts bewegt. Ja, also moderat bedeutet eben 5.500, 5.600 Punkte. Damit gehen wir in die Nasdaq und die Nasdaq hat es in der vergangenen Woche deutlich schlimmer erwischt, wobei schlimm ja auch relativ ist. Wir hatten ja in der Vorwoche oder Vorvorwoche mit einem Spinning Top hier zu tun und die Idee war ja eigentlich zweierlei. Klar, nach dem Spinning Top, es kann in beide Seiten aufgelöst werden und es ist natürlich dann wiederum das Fatale, wenn es um solche Situationen geht. Der Markt durchbricht eine Seite und korrigiert dann. Das ist genau das, was Trader immer toll finden. Man ist in der Situation, man hat halt den Trade eröffnet. Eigentlich hat man recht, aber irgendwie doch nicht. Ja, Sie kennen das wahrscheinlich. Und in der Situation bewegen wir uns jetzt. Ja. Die Kerzenkörper sind fast identisch. Wir haben aber den schönen unteren Schatten, den Fehlausbruch nach oben. Ja, man ist im Verlust, aber die Situation ist immer noch intakt. Ja, so. Und das ist jetzt die Situation, in der sicherlich viele Marktteilnehmer stehen oder sind. Und damit ist natürlich die Frage, was gilt dann zu tun? Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt mit dieser vergangenen Woche eine Einperiodenkorrektur sehen oder haben. Und damit bedeutet das, und das ist leider dann das Unangenehme daran, ich nehme mal die ganzen Zeichnungen hier raus, die ganzen Linien, so, ein bisschen, sehen wir ein bisschen mehr. Ja, das bedeutet dann im Endeffekt, dass wir mit dem Überschreiten des Hochs der Vorwoche eine ignorierte Kerze sehen, die Einperiodenkorrektur. Und ich gehe davon aus, dass wir uns dann sukzessive gen Norden bewegen, auch hier ausbrechen über die 20.983 Punkte und dass wir eben dann tatsächlich auch die 21.000 sehen, vielleicht ein bisschen drüber, um dann, und darauf gilt es dann wieder zu achten, idealerweise nochmal wieder ein bisschen zurückkommen. Und wenn es gut läuft, die rund 20.500, vielleicht die 20.000 nochmal testen. Das muss nicht wirklich jetzt tief runtergehen, aber dass wir eben einfach hier uns immer wieder mal an die 200-Tage-Linie annähern, um das Ganze halt auch gesund ablaufen zu lassen. Auch hier nochmal der Blick auf die 200-Tage-Linie im Wochenchart. Ja, passt auch ganz schön zusammen, ja, und zwar von beiden Seiten. Das darf man sich auch gerne mal in den eigenen Chart mit reinlegen, wenn man solche Wendepunkte sucht. Ja, also finde ich ganz gut. Und die 200-Wochen-Linie, ja gut, nach wie vor ist das ja doch ein bisschen Zeit, aber Sie sehen es auch hier, wenn man in die Vergangenheit geht, spielt die doch durchaus eine Rolle, kann man also auch immer mal selber mit draufschauen. Ja, damit gehen wir in den letzten Index rein, nämlich der Dow Jones. Und der Dow Jones ist 41.672, 41.682 auf Allzeithoch, neues Allzeithoch, das wir hier sehen. Die Idee der letzten Woche war, dass wir nochmal darüber laufen, um dann zu korrigieren. Und ich behalte diese Idee weiterhin bei. Erstens, wir sind im überkauften Bereich oder wir kommen in den überkauften Bereich, was die Stochastik angeht. Und wir haben eine Lage, die einfach von Unsicherheit geprägt ist. Ich bin eher der Meinung, dass wir jetzt so langsam mal diese Zinssenkung eingepreist haben. Inflationszahlen könnten noch mal eine Rolle spielen, die sollten jetzt aber auch nicht so überraschend sein, denn sinkende Inflation ist ja eigentlich schon mit der Zinssenkung mit eingepreist und dürfte diese dann eigentlich nur bestätigen. Also von daher sind wir hier im Endeffekt in einem Bereich, der jetzt hoch anfällig ist für eine Korrektur. Und das bedeutet, auch hier eine gewisse Vorsicht walten zu lassen für neue Positionierung. Und bei bestehenden Positionierungen, das müssen Sie natürlich mal selber entscheiden, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, mal so ein paar Gewinne mitzunehmen, um dann vielleicht einen günstigeren Einstieg zu finden, wenn es dann zum Beispiel in der Korrektur des Ausbruchs in den Bereich von 40.800, 41.000 Punkte geht. Oder wenn es ein bisschen ruppiger zugeht, 40.300 bis 40.000 glatt. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, auf die man dann auch mal achten kann. Damit gehen wir in die Einzeltitel und ich habe Ihnen mal Nike mitgebracht. Nike ist ja zuletzt mächtig unter die Räder gekommen, um das mal so zu formulieren, und ist in dem starken Abverkauf bis auf den Unterstützungsbereich bei rund 67 Dollar, rund 70 Dollar gelaufen. Wenn wir mal so zurückgehen, ja, ist dieser Widerstandsbereich mehrfach getestet worden. Hier mal so in 2015 und dann immer wieder mal 2018, dann zuletzt 2020. Ja, und jetzt hat man sich eben wieder gesehen und ist eben hier davon abgeprallt. Jetzt müssen wir mal natürlich auch was sagen, dieser Abverkauf von Nike aufgrund von schlechten Zahlen, aber auch letztendlich so ein bisschen schlechterer Prognose, ist eigentlich nur im Rahmen einer eher langfristigen, ja, langfristig November 21 hier das letzte Hoch, Ja, seitdem geht's abwärts mit einer Versuchen, das Ganze nochmal zu retten. Aber diese Versuche sind eigentlich auch immer nur Pullbacks an entsprechende Widerstandslevel und werden dann genutzt, um weiter abzuverkaufen. Und im Endeffekt sind wir jetzt aktuell wieder an einem Bereich, der durchaus das Potenzial hat, Nike nochmal wieder nach Süden zu schicken. Und was ich hier vor allen Dingen besonders interessant finde, ist, dass wir in der Vorwoche eine ganz kleine Mini-Kerze hier haben, also praktisch der Handel zum Erliegen kam. Ja, nach der starken Vorwoche, also die Woche vom 12. August, ja, war dann gar nichts mehr. Und das gleiche Bild sehen wir in der vergangenen Woche, nur dass diese Kerze nach oben, nach unten ausgebrochen ist. Das heißt also, beide Seiten irgendwie in die Irre geführt hat. Und im Endeffekt sehen wir hier sowas wie einen Doji. Die Farbe Rot wird jetzt hier angezeigt, die ist aber nicht wirklich relevant. Aber das Interessante ist hier, dass Nike an einem Widerstandsbereich, der erste Widerstand, der jetzt nach dem, ja, nach der Rallye ist es ja nicht, nach dem Pullback, hier entsprechend doch offenbar seine Wirkung zeigt. Und damit ergibt sich ein Szenario, das sich im Endeffekt auf ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis hin aufbauen lässt. Wenn man nämlich jetzt hier mit dem Bruch des Tiefs der Vorwoche, der vergangenen Woche, bei 81,88, ja, darf man ein bisschen Raum geben und dem Stop-Loss dann eben bei dem Hoch, ja, da kann man durchaus ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis rausarbeiten, wenn Nike weiter fällt, wonach es auch aus Trendgründen ja aussieht, um dann eben zu schauen, ob man auf die 70 Dollar oder vielleicht sogar darunter geht. Die Alternative ist genau das Gegenteil, ja, ist immer schön. Die Alternative ist nämlich, dass dieser Doji genutzt wird, um eben nach oben aufgelöst zu werden und dann über die Widerstände bei rund 89 Dollar, ja, mit dem Pullback dann vielleicht nochmal hier so auf dem Bereich, wo wir gerade auch hängen, bis an den Bereich, naja, von rund 92 Dollar zu kommen, weil da dann entsprechend schon die 200-Tage-Linie wartet. Ja, die dann durchaus auch ein gewisses Potenzial hat, Nike wieder nach Süden zu schicken. Und dann kann man an der Stelle eben auch nochmal schauen, inwieweit sich ein entsprechendes Short-Szenario herleiten lässt, was sich hier in dem Bereich ergibt. Also irgendwo zwischen, je nach Geschwindigkeit, 88 Dollar und 92 Dollar. Also irgendwo in dem Bereich kann man an der Stelle nochmal schauen, inwieweit sich dort etwas ergibt. Kann mir nicht helfen. Ich weiß, Nvidia ist umstritten und ich weiß, es gibt viele Nvidia-Freunde hier unter den Zuschauern. Nichtsdestotrotz, wir sehen tatsächlich so etwas wie Schwäche bei Nvidia. Die vergangene Woche massiv rot, ja, im Vergleich zu massivst grün. In den vergangenen Wochen, jetzt sehen wir schon die Korrektur, ein Bearish Engulfing lässt sich hier ableiten. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Wir sehen jeweils tiefere Hochs und wir sehen tiefere Tiefs. Er will jetzt nicht davon reden und darf nicht damit anfangen, dass Nvidia im Abwärtstrend ist. Das ist es definitiv noch nicht. Aber wir sehen, dass hier so langsam Sand im Getriebe ist und Nvidia es schwer hat, auf neue Hochs zu laufen. Nummer 1 und Nummer 2, dass einfach die Story neues Futter braucht. Denn offensichtlich, die Rekordzahlen haben es nicht mehr gebracht. Die Aussichten sind auch offen gesagt, vielleicht nicht das, was man sich wünscht. Und damit steht natürlich das ganze Thema der Bewertung zur Frage, ja, zu Buche. Und die Fragestellung ist dann da. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir hier auch, na, auch wenn es sich weiter dramatisch ist, ja, vom Chart her, trotz allem vom Geldbeutel schon. Denn ich sehe jetzt hier eher das Potenzial, nochmal so auf um die 100 Dollar zu laufen und das Ganze so als Seitwärtsbewegung zu haben, als dass es jetzt hier massiv nach oben geht. So, also das ist das, was für mich momentan hier am ehesten dasteht oder was am ehesten jetzt hier interessant werden könnte. Dann kommt dann irgendwann auch die 200-Tage-Linie zum Tragen. Die bewegt sich dann ja so langsam in den Bereich von den 100 Dollar mit hin. Das könnte so eine ganz interessante Kombination sein, um dann vielleicht nochmal wieder nach dem Einstieg zu suchen, wenn man sich long positionieren will. Aber jetzt aus meiner Sicht ist hier bei Nvidia erstmal so ein bisschen, naja, der Deckel drauf und Sie sehen es halt hier, diese kleine, ne, Abwärtstrendlinie. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier schon von einem Abwärtstrend sprechen will, aber ich spreche hier von einer, naja, Seitwärtsbewegung, die sich hier so langsam aufbaut und das darf man gerne auch mal so berücksichtigen. Heißt fürs Management, dass bestehende Positionen vielleicht mal überdacht werden können, ja, oder eben, dass man sich mit Käufen momentan zurückhält und dann eben schaut, ob man in dem Bereich von rund $100 dann halt entsprechend zuschlägt und sich positioniert, hat man immerhin rund $20 gespart, was ja vielleicht auch nicht ganz so verkehrt ist. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal in Apple rein, wie immer. Apple zeigt ja demnächst, so jedenfalls die Meinung, das iPhone 16 und wer weiß, was sie noch zeigen. Und das darf natürlich, kann natürlich recht spannend werden, denn die Frage ist natürlich, wie viel AI steckt dann schon in dem iPhone drin? Ja, man spricht ja auch davon, dass Apple mit OpenAI schon irgendwie jetzt Deals macht und ja, so ein bisschen sich verwandelt. Und das kann natürlich sein, dass dann die Apple-Aktie davon profitiert. Das wäre so eine Möglichkeit, dann eben Apple auch auf ein neues Hoch zu bringen, eben deutlich über die $237 hinaus. Ja, dann darf man mal schauen. Also wie gesagt, das Apple-Event steht jetzt ja dann in rund 2 Wochen an. Da darf man aufmerksam zuhören, um dann halt eine Entscheidung zu treffen, inwieweit man mit der eigenen Aktie oder der eigenen Position umgeht. Aber auch natürlich, um dann zu sehen, wie der Markt reagiert. Meine Idee ist es nach wie vor, dass wir hier erstmal mit einer Bewegung nach oben zu rechnen haben, ja, dass es dann durchaus nochmal hochgeht. Und da können wir die $250 mal so als Ziel haben. Aber dass wir auch hier letzten Endes auch dann mit einem Rücksetzer rechnen dürfen, der zumindest mal in den Bereich von 237, 36, 35 geht oder eben auch nochmal ein Stückchen tiefer, je nach Dynamik. Aber dass wir einfach da eine gesunde Korrektur haben, von der darf es dann ja auch wieder aufwärts weitergehen. Aber das ist so für mich an der Stelle das interessanteste Szenario. Schauen wir mal, inwieweit der Markt das halt auch umsetzt. Alternativ, ja, und Sie sehen es, wie der Markt hier einfach sich auch abwartend zeigt. Man will sich eben noch nicht wirklich positionieren. Vor dem Event, es kann durchaus sein, dass wir uns hier eben auch noch ein bisschen seitwärts bewegen, bis es soweit ist. Alternativ, wenn die Zahlen oder wenn die Idee bei Apple und auch die Preise, die aufgerufen werden oder irgendwas anderes, was den Markt stört, wenn das kommt, dann hat Apple das Potenzial, zumindest mal auf die rund 212, 210 zu fallen. Da haben wir so einen kleinen Bereich, wo man auch eine Unterstützung finden kann und das wäre so eine Möglichkeit, um dann zumindest mal ein bisschen seitwärts zu pendeln, Luft zu holen, um dann nochmal durchzustarten. Ja, also das wäre so die Möglichkeit, die ich so für Apple aktuell sehe. Ja, damit haben wir schon hier für die Marktwoche. Ich hoffe, Sie können sich was mitnehmen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Start in die Woche, erfolgreiche Trades. Und wenn Sie mögen, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Und nochmal, wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, dann mit Fast and Forex. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.